Wie ist es jetzt?
Oh, hallo, guten Morgen. So, all das nur, um jetzt wieder die Stille zu versinken. Aber genau, wir würden euch gerne anbieten, dass wir einfach erstmal mit einer formlosen Stille anfangen, uns gönnen, dass einfach überhaupt gar nichts getan zu werden braucht gerade. Und dann werde ich euch einfach in die Stille hinein so ein paar kleine Anregungen, quasi eine geführte Meditation sprechen, um uns von da aus erstmal so diesen verschiedenen Selbsterforschungszugänge mit dem Enneagramm anzunähern. Okay?
Also nochmal ganz kurz, ihr seid bei dem Mini-Workshop Schattenbereich erhellen und uns authentisch leuchten lassen. Falls da jemand falsch ist, dann gern wieder raus.
Auch wer weiß, vielleicht entdecke ich auch noch, dass es doch richtig ist.
Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für diesen kleinen Workshop, der eventuell heute Nachmittag, der geht weiter sozusagen und kann in beiden Teilen auch teilnehmen. Und das hat auch einen inhaltlichen Zusammenhang. Aber dazu kommen wir dann später erstmal die Stille und dann geführte Meditation und dann geht es weiter mit dem Erforschen.
Ja. Gut. Einfach, während du hier sitzen und die Stille genießen kannst, nur dass du irgendwas zu tun bräuchtest. Kannst du gerade, wenn du magst, einfach mal wahrnehmen. Selbst wenn Gedanken durchziehen, wie viel mehr Leere, Weite, Stille da rundherum ist. Immer noch völlig unbeeinträchtigt. Manchmal kennst und liebst du vielleicht sogar diesen einfach sogar gedankenlosen, leeren, stillen Raum. Aber selbst wenn Gedanken auftauchen, können die das in Wirklichkeit nicht mal ankratzen und bleibt da was völlig leer, weit, so unendlich viel größer. Eigentlich grenzenlos. Und wenn du dir gerade mal erlaubst, als ob sich die Aufmerksamkeit wie umfokussieren kann, statt den Gedanken zu folgen oder davon gerade zu hypnotisiert zu sein, einfach wie, als ob du wie den Hintergrund, Untergrund, diese ganze Weite rundherum viel interessanter finden kannst gerade. Und dann wer weiß, ob das nicht sogar in den Gedanken auch oder dazwischen oder wie. Sogar währenddessen völlig unbeeinträchtigt hier ist. Spüren oder es ist sogar total deutlich, wie friedlich das ist, dir zu erlauben, einfach in Leere, als Leere zu ruhen. Lust hast, noch einen weiteren Aspekt und Zugang zu erforschen. Kannst du gerade mal dem emotionalen Erleben nachspüren? Vielleicht gibt es da sogar gerade einen Zugang. Das heißt, dass du die Qualität dessen emotionalen Erleben erspüren kannst. Wie friedlich sich das anfühlt, einfach sich der Leere zuzuwenden. Oder sei es, dass wenn du magst, du sogar mal eine richtig heftige Emotion hervorbringen kannst. Vielleicht gibt es da fast noch sowas wie so ein Rest von irgendwas, was dich bewegt hat. Oder einfach für das Experiment, wenn du für die Forschungszwecke Lust hast, könntest du dir gerade sogar noch mal so ein Stück weit so eine Geschichte erzählen von, was vielleicht zuletzt oder öfter in deinem Leben passiert ist, wo eine starke Emotion ausgelöst wird. Und wenn du willst, kannst du dich sogar gerade mal wirklich da hineinversetzen und fühlen, wie du dieses Gefühl fühlen kannst. Und an dem Punkt, wenn du das so ansatzweise fühlen kannst, statt jetzt die Geschichte weiter zu verfolgen, wie wäre das, dich wie umzuwenden, als ob du wie die emotionale Nervenleitung zurückverfolgen könntest, um neugierig zu werden und zu schauen, wer oder was ist da eigentlich, um das zu fühlen. Was findest du da? Wer wie im Zentrum der Wahrnehmung ist? Und möglicherweise ist das wieder viel mehr nichts als etwas, oder? Für die Wahrnehmung gar nicht als Objekt greifbar. Interessiert, kannst du einfach mal neugierig werden, wie das ist in die Richtung. Fast wie die Antennen der Aufmerksamkeit umzukehren und mehr interessiert zu sein am Subjekt. Wer nimmt eigentlich wahr? Wer fühlt hier? Was ist da? Wenn du noch einen dritten Aspekt untersuchen möchtest, kannst du von hier aus gerade mal in den Körper hineinspüren, denn der ist ja da, den können wir ja wahrnehmen, wie er hier sitzt und atmet. Und vielleicht kannst Kannst du gerade wahrnehmen, wie der sich jetzt schon anders anfühlt als vielleicht noch vor einer Stunde? Oder vor einem Jahr? Mit Sicherheit ist es jetzt ein ganz anderer Körper als mit 15. Oder als du 5 Jahre alt warst. Da hatte dieser Körper ein ganz anderes Gesicht. Ganz andere Hände und Füße. Alle Zellen waren anders. Und doch gibt es da etwas, was ich sage zu diesem Körper, was dasselbe zu bleiben scheint. Was ist das, was dasselbe bleibt? Das ist immer noch hier, um diesen völlig veränderten Körper zu erleben, sich noch schneller wandelnde Emotionen und Gedanken. Alles kommt und geht, und was bleibt? Und wieder, vielleicht können wir es gar nicht nennen oder greifen. Und doch kannst du wahrnehmen, wie das ist, dich dem zuzuwenden, neugierig zu werden. Und wenn wir jetzt mal sagen, rein logischerweise muss das sein, wer oder was du bist. Denn du bist ja hier, um das alles wahrzunehmen, was sich verändert. Und selbst wenn du es nicht wahrnehmen würdest, bist du immer noch hier. Also was werden wir jetzt einfach für unsere Forschungszwecke mal annehmen, das ist, wer du bist. Dieses endlos leere, weite, eigentlich nicht nennbare, nicht greifbare, eigentlich nichts und niemand, aber eins mit allem. Denn alles erscheint und verschwindet darin. Dann kannst du, wenn du magst, sogar mal neugierig sein und hier einfach mal so einen Gedanken auftauchen lassen. Was auch immer. Und sei es der Gedanke, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Und du kannst einfach mal neugierig werden, woher kommt der eigentlich? Und woraus ist der gemacht? Was, wenn das nichts bedeutet? Was, wenn der Moment einfach wie durchziehen könnte? Und bleibt diese leere, stille Weite immer noch völlig unbeeinträchtigt, in sich selber ruhend, dasselbe. Dann könntest du das gerade, wenn du magst, einfach nochmal ausprobieren mit dem Gedanken, ich. Was, wenn ich? Hat genauso wenig bedeutet. Vielleicht ein bisschen komischer Klang, oder wenn du es sehen würdest, wie auch immer du es sehen würdest, kannst du einfach wie durchziehen. Und du erlaubst dir, mehr interessiert zu sein an dem, was unbeeinträchtigt bleibt. Aber wenn du magst, kannst du jetzt mal ausprobieren, wie das wäre, jetzt deinen Namen anzuhängen, zu sagen, ich und ich bin Padma. Ich bin mit deinem Namen. Und wenn du das jetzt glaubst, wenn du sagst, ich bin mit meinem Namen und du verbindest das mit dem Körper, du kannst den Körper fühlen und du sagst, ich bin mit meinem Namen und ich bin dieser Körper. Und wenn du das glaubst, kannst du ziemlich schnell wahrnehmen, wie es deine Begrenzung zu geben scheint, wie sich das anfühlt, wie ziemlich schnell eine ganze Geschichte entsteht damit, eine Identität von, was der Körper für ein Alter hat, für ein Geschlecht, für eine Größe, für eine Form, wie er aussieht, wie er sich bewegt, was er kann, was er nicht kann, in was für Beziehungen er steht, was für Aufgaben du dann hast, was für Rollen. Und ziemlich schnell gibt es eine ganze Geschichte. Und merke einfach mal gerade, wie sich das verselbstständigt. Wenn du dich jetzt wie in dieser Geschichte bewegst, als ob das die Wirklichkeit ist. Das ist dein Leben, das bist du. Und vielleicht kannst du merken, wie damit Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken kommen, die ich zu sein scheinen, die dich und dein Leben auszumachen scheinen oder die wie damit einhergehen. Ja, so fühlt sich das an, ich zu sein. So bewege ich mich in meiner Welt, in meinem Leben. Aber was, wenn jetzt dieser ganze Spuk genauso wieder verschwinden könnte, wie er gekommen ist? Was, wenn das nur eine Trance-Induktion war? Ist leere, stille Weite immer noch hier und beeinträchtigt? Was, wenn du dir erlaubst, deinen Identitätsschwerpunkt wie dahin zurücksinken zu lassen? Was, wenn alles andere eigentlich nur Wahrnehmungsverzerrungen sind? So suggerieren die Körpersinne das, so scheint das, als ob du dieser sich wandelnde Körper wärst. Aber was ist immer noch hier und beeinträchtigt, um das alles wahrzunehmen? Kannst du neugierig sein, wenn du magst? Kann das wie immer noch tiefer, weiter erkundet werden? Kannst du dir immer noch umfassender erlauben, darin zu ruhen? Dich als das zu lieben? Was auch immer sonst erscheint und verschwindet. Selbst wenn deine Augen sich wieder öffnen, wann auch immer du soweit bist. Und wenn du magst, kannst du auch damit experimentieren und jederzeit die Augen öffnen, die Augen schließen und schauen, was auch immer da erscheint. Vielleicht springt sogar wie quasi automatisch was an, dass es scheint, als ob ich das bin, was aus diesem Körper schaut. Aber was ist immer noch hier? Selbst dann kannst du, wie wenn du magst, die Nervenleitung zurückverfolgen und schauen, wirklich, was sieht da, was hört, was bewegt den Körper, wenn er sich bewegt? Bist du immer noch hier? Was ist das in Wirklichkeit? Damit kannst du jederzeit weiter experimentieren. Wenn das hauptsächlich ist, was dich interessiert, wunderbar, dann lass dich nicht stören von dem, was auch immer wir vielleicht sonst noch anbieten. Und idealerweise dient das alles dem, das weiter zu ergründen, dich darin zu unterstützen, alles andere zu durchschauen oder leichter wieder loslassen zu können, wo was auch immer vielleicht sonst an gewohnten Trance-Induktionen auftaucht, in denen wir uns fixieren würden, wie wir das im Enneagramm nennen. Und dann können wir das wieder lösen.
Trance-Induktionen machen wir die Geschichte, die wir uns erzählen. Das Narrativ, wie das modern genannt wird. Vielleicht könnt ihr sehen, auch aus der Stille heraus, wie viele Geschichten wir uns im gewöhnlichen Bewusstseinszustand erzählen. Über uns selbst, über die Welt. Und wie das auch dann immer wieder erkannt werden kann, dass die Geschichte nicht keine Substanz hat. Das ist eine Geschichte. Keine Erzählung. erzählt werden und kann auch innehalten. Das ist die Botschaft von Ramanan, von der Lehrerlinie, der wir uns am meisten zugehörig fühlen, inspiriert fühlen. Dass es eigentlich möglich ist und tatsächlich möglich ist, in jedem Moment, man könnte sagen, innezuhalten, zu stoppen oder das wiederzuerkennen, was schon still ist.
Was du in Wirklichkeit schon bist. Ja? In dem Sinne können wir sagen, du brauchst das nicht mal zu werden. Du brauchst nicht du selbst zu werden. Du brauchst nicht umfassendes Bewusstsein zu werden. Das ist schon, was dich ist, sozusagen. Aber es immer weiter zu entdecken, entdeckt, wie wir in diesem Kontext hier in der Selbsterforschung oder Heilung durch Selbsterforschung heißt die Lounge hier, so, wie wir gestern sprachen, da wird entdeckt, was eigentlich schon heil ist. Und uns dem immer tiefer zuzuwenden, wirkt enorm heilsam. Und darin kann alles weh, sich immer weiter dem zuwenden, was schon heil ist, und darin heilen, zur Ruhe kommen.
Und selbst in dem Sinne heißt diese tiefste Ebene von uns, wo wir alle dasselbe Selbst sind. Jenseits der persönlichen Selbst, die Ebene ist auch da, die relative Erscheinungswelt, unsere Geschichten, Identitäten, Körper, Personen, Charakter, sozialen Gefühle und so weiter. Aber dieses pure Bewusstsein, unidentifizierte, wieder zu entdecken, ist die Selbsterkenntnis auf der spirituellen Ebene, unsere Erfahrung. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Es ist so unmittelbar, wenn wir uns erlauben, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und gleichzeitig ist es, weil es so unfassbar ist, es ist nicht mal, auch wenn wir jetzt sprechen, wenn wir Worte wie Selbst oder Heilsein oder wahre Natur benutzen, die Worte sind es nicht. Und es ist auch nicht ein Gefühl im üblichen Sinne oder ein Gespür. Es ist irgendwas jenseits davon. Und trotzdem sprechen wir auch drüber und benutzen Worte. Und sind dann immer wieder still. Und gleichzeitig, weil ja auch der Wunsch war, auch von der Einladung hier von Josetu und von Steffen Dora, auch ein bisschen Impulse reinzubringen und auch unsere Art und Weise dessen, was uns wichtig ist, noch nicht darüber hinaus, aber auch in dem Zusammenhang auch mit zu beleuchten. Deshalb seid ihr vermutlich ja auch hier. Der Titel ist ja auch. Ist ja auch. Schattenbereich erhellen und authentisch leuchten lassen. Ja. In unserer Erfahrung ist es so, dass tatsächlich diese transzendente Ebene, über die wir sprechen und die zu der diese Selbsterforschung auch eingeladen hat, die können wir entdecken und immer mehr Menschen entdecken das tatsächlich sehr natürlich. Manchmal gibt es nur so eine Ahnung davon, wie, ah ja, da ist was, manchmal ist es ein ganz klares Erwachen, wenn wir das so nennen wollen. Ja? Ein Wachwerden zu dem, was jenseits der Geschichte ist. Und gleichzeitig dieses authentisch leuchten lassen, heißt auch für uns, dass es auch gleichzeitig diese menschliche Ebene gibt, diese, sag ich mal, sogar allzu menschliche Ebene. All diese Kleinheiten unseres identifizierten Ichs mit all seinen Macken, mit all seinen Unzulänglichkeiten, mit all dem, was auch an unangenehmen Erfahrungen und gerade unangenehmen Gefühlen auch manchmal auftaucht in unserem Leben. Ich schätze mal, ich spreche von etwas, was vielleicht nicht ganz unbekannt ist, dass ihr manchmal einfach sauwütend werdet oder Angst habt. Oder Traurigkeit, oder Verletzlichkeit, oder Scham, oder ja, all das, was so erstmal negativ scheint. Das ist auch ein Teil der relativen Erscheinungswelt. Und manchmal können wir das fast wie ausblenden, indem wir uns in diese Stille, hinein sie erfahren, aber manchmal auch wird das fast wie eine Flucht genommen, wie, ach ja, ich bin nur dieses reine Gewahrsein. Und das kann manchmal eine Art spiritueller Beifahrt sein, ja? Dass wir sozusagen das Menschliche in uns all das Begrenzte auch ablehnen. Ja. Und da gehört es für uns dazu, auch ein Stück weit in gewisser Weise sogar menschlicher zu werden und uns auch dem zu wenden, was da sozusagen an Schattenbereichen, an Unangenehmen in uns brodelt, um es nicht zu verleugnen, als auch nicht in einer gewöhnlichen Weise auszuagieren oder in die Geschichten damit zu gehen, aber wirklich auch mit einzubeziehen in das Gesamtfeld von Erwachen, Freiheit entdecken. Und dazu, und ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn auch mal gucken, ob es da einen Austausch möchte oder so. Zum Beispiel, wenn euch diesen Gedanken, wenn dieser Gedanke Ich bin und euer Name auftaucht und ihr an euren Körper denkt, ja, und an die ganze Geschichte, was da auftaucht, was eure Erfahrung ist. Und wir können es aber auch, und das ist eben das Schöne an Enneagramm sozusagen, zumindest an dem, wir können jetzt keine Enneagramm-Einführung machen, dazu brauchen wir viel mehr Zeit, aber so zentrale Elemente davon, was auftauchen kann, wenn wir uns wieder identifizieren, beschreibt das Enneagramm tatsächlich sehr schön. Das wäre die Möglichkeit, darüber ein bisschen zu sprechen, vielleicht auch in der Präsentation nochmal das einzuleiten. Oder kurzer Raum für Fragen.
Gibt es da gerade Bedarf? Gibt es irgendwie Fragen über Besprechungsbedarf? Achso, genau. Dann wäre gut, wenn ihr sprechen möchtet, wenn ihr hier vorne auf den Stuhl kommen mögt, weil wir das Funkmikro heute leider nicht zur Verfügung haben. Und dann reicht das Kabel nicht so gut durch den Raum. Dann wäre das schön, dass euch alle verstehen können.
Und manchmal ist es auch schön, einfach ein bisschen euch etwas näher zu sehen, die da ganz hinten sind. Ist auch schön. Kurz sitzen. Oder, ja. Dafür?
Ja.
Ich sitze mir.
Ja, bis dahin wird es wahrscheinlich reichen.
Bitte nur kurz, weil es gerade passt, weil wir durch die Meditation auch in der Stille und offenen Weite waren. Könnt ihr kurz was sagen zum Tiefschlaf? Weil da ist das Bewusstsein ja überhaupt nicht mehr da. Also selbst nicht, also der traumlose Tiefschlaf, dass da einfach gar nichts mehr ist.
Ja.
Und du bist immer noch da, ja. Darum sagen wir, du musst das sein, was immer noch da ist, wenn sonst alles erscheint und verschwindet.
Das ist echt so ein spannender Bereich. Ja. Du als Person bist natürlich nicht da. Du hast deinen Körper vergessen, du hast die Zeit vergessen, den Raum, alle Sinneserfahrungen, kein Licht, kein Ton, kein Riechen, ja, keine Gefühle eigentlich. Und dennoch, darüber, dass wir darüber sprechen können, dass du jetzt sagst, da war nichts da. Irgendetwas ist da, was wahrnimmt, dass nichts da ist. Ja. Und in dem Sinne ist es ein spannender Bereich. Ja, das ist in gewisser Weise im Integralmodell, wird es dieser Kausalkörper genannt, der eigentlich die ganze Zeit da ist. Mit Erscheinen, mit dem, was gerade jetzt erscheint, im Wachzustand, im Traumzustand auch. Das könnte ein bisschen verrückter sein, wenn wir jetzt hier träumen würden, vielleicht auch an meinem Drachen verwandeln oder sowas. Ja. Und, aber wenn alles sozusagen weggeht, irgendwas, und dann in gewisser Weise müssen wir sagen, das ist eigentlich das, was wir sind, weil das ist das Bewusstsein, was selbst die Leere und das Nichts wahrnehmen kann, ist auch da. Deshalb wird es manchmal in den Traditionen genannt, Erwachen ist, oder dieses Erwachen zu spüren, ist wie zu schlafen und doch wach zu sein. Oder wach zu sein und doch einzuschlafen. Ja. Und da kommen wir an den Bereich, der aber kaum noch sprechbar ist. Ja.
Weil man ja oft sagt, dieses Ich bin wäre so das Letzte. Es geht ja da noch drüber hinaus.
Oder entweder drüber hinaus oder noch weniger.
Mhm. Ja.
Wie das, was sogar noch ich bin, wahrnehmen kann, wie ich bin, erscheint und verschwindet, was da noch bleibt. Und wer weiß, was da noch bleibt, wenn das wieder verschwindet.
Ja.
Ja.
Du kannst dich hier hinsetzen, Anne.
Okay, ich habe eine Frage an euch beide. Und zwar aus meiner persönlichen Erfahrung. Also meine Erfahrung ist die, dass ich manchmal in solche Wahrnehmungen reinkomme, wo ich sage jetzt mal, weniger verstrickt bin und in
ja, in so einem Zustand bin, wo ich mich verbunden fühle. Und dann, ich fand das jetzt sehr spannend, diese innere Reise, die du angeleitet hast. Und wenn aber dann so der Alltag kommt mit ganz vielen Anforderungen und so, dann fällt es mir also schwer oder ist geradezu unmöglich, das aufrecht zu erhalten, sondern dann bin ich ganz in diesem anderen Bereich. Und dann kommt dann wieder die Frage, wie gehe ich damit um oder welche Art von Geschenk ist es denn dann, wenn ich diese Art von Wahrnehmung vollziehe, wenn es dann so schnell wieder im Alltag untergeht oder vorübergehend untergeht?
Ja, das ist eine schöne Frage, die finde ich sehr wesentlich. Ja, bleib ruhig mal einen Moment, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch Nachfragen.
Ich komme dann wieder vor.
Aber da ist einiges, da mag ich schon einiges gerne kurz dazu sagen. Und vielleicht kommen wir darüber dann auch schon auf das Enneagramm, was wir da nämlich wirklich sehr nützlich finden in dem Zusammenhang, weil uns das sehr gut genau diese Mechanismen beschreibt. Ja? Erstens würde ich sagen, das ist eher normal als die Ausnahme. Ja? Beziehungsweise ganz ehrlich gesagt kennen wir niemand. Und selbst von Ramana, dem Lehrer unseres Lehrers, unserer Lehrer, wird berichtet, dass der deshalb auch jahrelang dann nur in Stille gesessen und alles andere verlassen, ja, weil er sich so ausschließlich darauf fokussieren wollte. Und ich habe irgendwann mal zu meiner Erleichterung, muss ich gestehen, auch ein Gedicht von ihm gelesen, wo er den Berg, der sein Lehrer war, der Arunachala, angefleht hat, so die Reste sozusagen auch noch zu behalten, dieses umherwandernden Geistes, weil der einfach untreu ist sozusagen. Ja. Das scheint auf eine Weise in der Natur des menschlichen Geistes angelegt zu sein, dass der umherspringt. Und das Enneagramm beschreibt uns tatsächlich sehr gut und sehr regelhaft, dass es diese Fixierung eben gibt, in denen die Charakterstruktur einfach auf eine bestimmte Weise angelegt ist, dass sie bestimmte Aspekte, eben vor allem Gefühle, Erfahrungen vermeidet. Und glaubt, das wäre so schrecklich, dass das so um jeden Preis vermieden werden muss, dass stattdessen diese quasi automatischen Abwehrmechanismen einsetzen, die für jede Struktur auch beschrieben werden. Und genau darin fixiert es sich dann. Ja? Vielleicht wird das tatsächlich deutlicher, wenn wir das gerade in der kleinen Präsentation nochmal nachvollziehen, wie das dann Schritt für Schritt geht, zumindest für das zentrale Dreieck können wir das hier schon mal nachvollziehbar machen und die anderen sind dann Variationen dessen. Ja, aber was ich vor allem grundlegend sagen will, ist, es ist normal, dass das passiert. Und in dem Sinne, ja, kannst du dich schon mal von dem spirituellen Perfektionsanspruch entspannen, dass du jetzt immer in diesem schönen leeren Zustand von Nichts und Leere und Liebe sein müsstest oder könntest oder solltest. Ne? Selbst der Zustand kommt und geht. Das, was du in Wirklichkeit hast, ist immer noch da, selbst um diese fixierten Zustände dann wieder zu erleben. Ja? Auch wenn es in dem Moment nicht so scheint, und das ist wiederum, was wir ein Trance-Phänomen nennen würden, ja? Wir können uns selber tatsächlich so da hinein hypnotisieren in die Geschichte, dass es in dem Moment scheint, wie da gibt es nichts anderes, das ist jetzt die Wirklichkeit. Zum Glück wissen wir in der Regel auch ziemlich bald, wenn wir es ein paar Mal erfahren haben, dass auch das wieder vorbeigeht. Aber in dem Moment scheint es so wie, nein, das ist jetzt die Wirklichkeit. Das bin ich. Ich bin hierauf beschränkt. Auch das geht wieder vorbei, auch wenn es nicht so scheint. Das gehört zur Natur der Trance. Ja. Und wir finden, dass es sich lohnt, das mehr und mehr zu durchschauen. Ja, das ist jetzt, einerseits ist es nicht zu erwarten, dass du es für immer perfekt und überhaupt irgendeinen Zustand halten kannst. Andererseits, ja, na klar, ja, wir zitieren da gerne oft Karl Friedrich Graf von Durkheim, wenn er sagt, es geht darum, immer transparenter für das Transzendente zu werden. Ja? Das heißt, wir können wie immer durchlässiger werden, auch in diesen fixierten Strukturen. Die können immer weiter loslassen, immer mehr sich öffnen für die essentiellen Qualitäten, die dann hindurchscheinen können.
Ja. Das wäre schon mal eine Antwort auf meine zweite Frage gewesen.
Ah, okay.
Meine Frage wäre gewesen, wo ist sozusagen der Gewinn dieser Perspektive, wenn es dann in schwierigen Situationen verloren geht oder in den Hintergrund rückt? Und die zweite, das Zweite, was ich sagen wollte, mir scheint es so, dass es nicht nur in Situationen der Abwehr irgendwie verschwindet, sondern auch schon ganz bei ganz einfachen Dingen wie Zeitdruck.
Ja, ja, auch da kommt dir die Fixierung schon gerne zur Hilfe und geht wie einfach mit diesem Gewohnheitsvorsprung in die Muster, die geübt sind sozusagen. Ja? Und dann läuft es wieder, wie du halt funktionierst und wie du das dann machst unter Zeitdruck.
Ja. Vielleicht noch eine körperliche Metapher jetzt, weil du auch gesagt hast, aufrechterhalten. Und das ist ja oft die Idee, dass wir diesen Zustand aufrechterhalten müssten, den wir mal erfahren haben, in der Resonanz mit dieser Tiefe, ja. Und es ist so ein bisschen wie, ja, wenn wir so durch die Gegend laufen, mit hochgezogenen Schultern, ja, und das irgendwie das Selbstverständliche ist, so, und so mache ich mein Leben und irgendwie tut es doch weh, aber ja, dann merke ich, ach, ich kann meine Schultern loslassen, ne? Das ist das natürliche Zustand. Ich brauche gar nicht diese übermäßige Spannung. Wow. Ja. Und dann aber auch aus Gewohnheit kommst du wieder, doch, ja, so. Jetzt muss ich doch wieder so laufen. Und dann merkst du es etwas früher und merkst du, ah ja, braucht gar nicht sein. Ja. So. Und die Schultern unten zu haben, das muss nicht aufrechterhalten werden. Das andere ist etwas, was gemacht wird, was getan wird. Das ist aber oft unbewusst, auf unbewusste, halb- oder unbewussten Ebenen, wird da irgendetwas von Ich-Haftigkeit, leidvoller Ich-Haftigkeit getan. Ja. Und da wirklich zu merken, ach so, ah, okay, hier war nicht, ach ja, ich mache das ja. Also, oder es macht sich auch auf eine Art, aber das ist eine übermäßige Anspannung. Dann mit dieser Bewusstheit entspannt sich es immer mehr und dann kann es sozusagen ein anderes Leben werden, was durchaus ganz viel Entspannung auch im Außen haben kann. Das heißt nicht, dass nicht manchmal die Schulter hochgehen. Ja? Aber sie können auch fast wie wieder von alleine runter sich einfach indem du das merkst. Ja, aber da gibt es viele Bereiche in uns, wo wir es nicht merken. Dafür ist es ja näher am Gut. Insofern gehen wir vielleicht mal auch gleich in die da rein.
Eine Sache wollte ich nur ganz kurz nochmal zurück zur Meditation gehen. Für mich war fast erschreckend, als du sagtest, jetzt setz mal deinen Namen dazu. Boah, ey, da wurde das Ganze gekratzt.
Okay, ja,
aber die Weide mit einem Schlag weg und
so scheint das
es dann. Es war wie so ein Kokon, der sich da drum schloss.
Oh, aha.
Habe ich so noch nie erfahren.
Oh, gut. Ja, guck mal dann. Und das ist auch nochmal ein bisschen zurück auch zu deiner ersten Frage oder zweiten Frage nochmal. Was ist der Gewinn darin? Ja, das machen wir ja nicht nur, um euch hier zu quälen und wieder zu begrenzen, sondern eben damit es bewusster werden kann. Ja, damit du merken kannst, ah, so scheint das, aber es scheint eigentlich nur so. Es ist nur eine Trance-Induktion. Ja. Und dann kann wirklich, wie gerade indem wir bereitwillig sind, uns diesen Schatten zuzuwenden, dem, was bisher an unbewussten Leidensmustern läuft, kann da einfach mehr das Licht des Bewusstseins reinleuchten. Und dann kannst du merken, ach, das war nur ein Name. Das sind nur ein paar Buchstaben, was, wenn das eigentlich überhaupt nichts bedeutet. Ja, vielleicht ist das Teil der Funktion dessen, dass wir auf dem spirituellen Weg oft unseren Namen ändern oder einen anderen bekommen. Ja, und das ist wie, kann das dann auch sein, wer du bist?
Man kann seinen Namen auch selbst ändern. Ja? Wenn du jetzt deinen Vornamen mal ersetzen würdest durch irgendeinen essentiellen Begriff, Frieden oder Weite, ja, und dann nochmal nachspüren kannst, ob dann immer noch die Veränderung da ist oder ob das wie, ich bin Weite. Ich bin still. Ich meine, das ist natürlich auch ein Name für etwas Namenlose. Aber das ist der Grund, warum spirituellen Namen vergeben werden und warum das eine Kraft haben kann. Palma heißt übrigens Lotusblüte, weil die Lotusblüte, die wächst im Schlamm, ja, und wächst dann so hoch und ist dann aber völlig unbenetzt. Das gibt ja diesen Lotus-Effekt, dass alles abprallt an ihr sozusagen. Ja. Also sie ist trotzdem schön, obwohl sie in der Welt sozusagen im Schlamm ist. Das erste Mal, dass ich deinen Namen habe.
Und den hat Papaji mir gegeben, ohne dass er irgendwie irgendwas vom Enneagramm wusste oder von meiner persönlichen Geschichte, aber es war die perfekte Antwort auf meine ganze Leidensgeschichte. So, wir versuchen das doch immer wieder. Wollt ihr noch Enneagramm? Oder hey, ich meine, wenn ihr das gar nicht wollt, brauchen wir euch damit natürlich nicht aufzuhalten. Aber, ja?
Genau, das ist gut.
Okay.
Ich habe gerade gemerkt, dass unser Beamer für große Räume leider etwas... Entweder ist er schon ein bisschen altersschwach. Ich hoffe, ihr könnt die Präsentation gut sehen und sonst hört ihr einfach mehr zu. Ja, für heute wollen wir uns, wie gesagt, weniger mit dem ganzen Enneagramm beschäftigen. Ihr kriegt so eine kleine, also falls ihr es noch nicht kennt, kriegt ihr so eine kleine Ahnung davon, wie vielfältig das auch ist. Aber wir wollen uns heute auf diese drei, dieses Enneagramm, das schon angesprochen ist, Dreieck, was in dem Enneagramm auch vorhanden ist. Darauf konzentrieren. Ja, kann man jetzt noch nicht so sehen, aber das ist schon mal das Enneagramm. Als ein Symbol.
Enneagramm heißt einfach Neuneck eigentlich. Ja, es ist ein Symbol mit neun Ecken.
Mhm. Und neun Charakterfixierungen, wie man dies beschreibt. Ja? Dazu kommen wir. Ja. Aber wir kommen jetzt eigentlich auch, so, versuchen mal ein bisschen grafisch dargestellt, eigentlich vom Transzendenten zum Enneagramm. Ja. Sozusagen, dass, wenn wir wirklich innere Stille erfahren auf der tiefsten Ebene, könnten wir sagen, erfahren wir eigentlich das unmanifestierte, formlose, reglose Bewusstsein oder die Leere an sich, ja, die eigentlich eben noch gar keine Form hat, dass ich bin, bevor es sich identifiziert mit irgendeiner Person. Ja. Und auf eine Art, wie du gesagt hast, eigentlich noch sogar noch vor. Ich bin ist auch nur ein Name. Und dann ist es ganz spannend, und das ist die Beziehung, eigentlich eine spannende Beziehung vom Enneagramm, was ja eigentlich sozusagen eher an Sufi, in den Sufi-Traditionen die Wurzel hat und dann psychologisch dann irgendwann über Bourdieu vor allen Dingen und dann weiter sozusagen.
Gerade so, na dann kommt es vor allem dann psychologisch aufbereitet.
Ist dann eher sozusagen westlich psychologisch aufbereitet. Und dann aber auch dem Advaita, der Advaita-Philosophie. Und da gibt es wirklich schöne und erstaunliche Übereinstimmung. Und dieser Begriff Sat-Chit-Ananda ist ein Wort, ja, was eigentlich aus drei Worten zusammengesetzt ist, nämlich Sat, Sein, Wahrheit, ja. Chit ist, heißt Bewusstsein und Ananda ist die Glückseligkeit. Ja. Und das deutet an, dass wenn sich das Formlose manifestiert, es zuerst als etwas, was immer noch was zwischen Form und Formlosigkeit ist, aber was sich sozusagen in die ersten Qualitäten, die spürbar werden, ist manchmal Seligkeit, Ananda, eine Erfüllung, ein Frieden, der noch formlos ist, ein Bewusstsein, Bewusstheit, Wachheit, die auch noch formlos ist, und Sein, was auch noch nicht, was auch in gewisser Weise noch formlos ist, aber schon diese drei Geschmäcker sind schon sozusagen die erste Differenzierung des Formlosen in die Manifestation. Deshalb leuchtet das sozusagen jetzt mal so in verschiedenen Farben. Ja, und das ist, wenn wir wirklich in Tiefe sind, dann können wir manchmal, und manche Menschen haben vielleicht ersten Zugang zu dieser unglaublichen Stille, dass alles verschwindet und nur noch Bewusstheit da ist. Für andere ist es erstmal die Seligkeit, die auftaucht. Ja. Mir vielleicht auch ein weiblicher Aspekt. Ja. Für manche ist es einfach nur Sein, körperlich, fast körperlich, aber nicht mal körperlich. Und das ist eben, sind so diese drei Aspekte. Und auch in anderen Traditionen gibt es oft so eine Dreifaltigkeit, im Christentum, das kann man vielleicht nicht direkt beziehen, aber das ist einfach spannend, diese drei Aspekte, sich bewusst zu werden auch, Sat, Sein, Chit, Bewusstsein miteinander, Glückseligkeit. Könnt ihr das hinten auch einigermaßen sehen? Sonst setzt euch gerne noch ein bisschen weiter nach vorne. Und dann könnte man nochmal sagen, wenn es sozusagen sich weiter manifestiert, ja, dann gibt es fast so etwas wie eine Kristallisation, wenn wir uns mit unserem Körper identifizieren. Ramana hat das nicht mal den Knoten des Ichs genannt, sozusagen. Und der Knoten ist ja auch schon etwas Festes, etwas, was sich festzurrt. Was sozusagen so lockeres sei, ist irgendwie noch so formlos, aber so ein Knoten, der zurrt sich fest. Und Ramana hat das damals, oder hat das so genannt, die Identifikation mit Ich bin der Körper. Das Enneagramm beschreibt das in gewisser Weise etwas differenzierter, weil es in gewisser Weise drei Körper, gestern hatten wir auch schon einen Vortrag über vier Körper, heute gehen wir nur auf drei Körper. Ja. Das Enneagramm sagt, diese Identifikation kann über verschiedene Körper passieren. Nämlich einmal beim Sat sozusagen, das würde eher dem physischen Körper entsprechen. Und jetzt nur hier so dunkelbraun angedeutet, ja. Auch vielleicht die Chakren sind vielleicht eher die unteren Chakren, wenn wir es mal da in das System so ein bisschen tun wollen. Ja. Der andere Körper, über den sich Identifikation schwerpunktmäßig vollziehen kann, wäre der emotionale Körper, Herz, in der Herzgegend auch vielleicht eher. Und der dritte Körper wäre der mentale Körper, der geistige Körper, der Körper der Gedanken, inneren Bilder und so weiter, auch des abstrakten Denkens. Und das ist ganz spannend, weil je nachdem, wo da unser Schwerpunkt ist, ich meine, wir alle haben diese drei Körper auf der persönlichen Ebene, aber es ist unterschiedlich, wo die Identifikation sozusagen den Hauptschwerpunkt hat.
Und wo unsere meisten Abwehrmechanismen einsetzen, ja? Wohin wir am meisten fliehen sozusagen, wenn wir nicht mehr leere Stille, Weite, einfach offene Allverbundenheit zu sein scheinen, was dann am meisten einsetzt stattdessen.
Dann gibt es bestimmte, man könnte sagen, Themen, Lebensthemen oder Aspekte, die wichtig werden. Ja, bei der körperlichen Fixierung wäre das eher sowas wie Wut, Wille und Macht, wenn man das mal so als zu drei Begriffe. Ja. Und wir gehen heute sozusagen vor allem auf diese Wutenergie ein, die dann entsteht, wenn sozusagen das klassische Bild dafür ist auch, wie wenn wir sozusagen diese Luft, die hier in diesem Raum ist, wenn da das Formlose sozusagen symbolisieren würde, wir würden die alle in einen Ballon pressen. Ja? Dann ist da in diesem Ballon ein ganz schöner Druck. Ja?
Wenn sie versucht, das alles da drin zu halten und zu begrenzen.
Ich könnte fast wie explodieren, ja? Aber es tut es nicht, weil es halt zusammengehalten wird. Und man könnte sagen, ein bisschen, ja, der Ball könnte ein bisschen wütend sein. Die Luft im Ball könnte wütend sein, dass sie so eingeengt ist. Ja? Und Wut ist ein Thema, ja? Gerade auch in der spirituellen Szene, sich dessen bewusst zu werden, dieser Energie. Und die hat eben was mit Wille und Macht zu tun. Der emotionale Körper, rechts unten, da wären es halt andere Themen. Ja. Da ist so steht jetzt Verzweiflung, Bedürftigkeit, Suche nach Anerkennung. Das ist eigentlich die Trennung von der Liebe. Ja. Von der allumfassenden Liebe, Ananda, Seligkeit, dieser Aspekt. Wenn wir den Formlos erleben, dann sind wir freudig, liebevoll, können wir einfach so in uns selbst ruhen. Wenn wir uns davon trennen, dann suchen wir die Liebe im Außen. Dann glauben wir, uns davon abgeschnitten, getrennt, ja, und sind irgendwie verzweifelt darüber, über diese Trennung von der Verbundenheit von allem. Ja. Verbundenheit ist da auch ein schöner Begriff. Ja. Und dann fühlen wir uns bedürftig und suchen nach Anerkennung im Außen als eine Ersatzbefriedigung. Das wäre das die Hauptthemen in der emotionalen Fixierung oder in den emotionalen Fixierungen, kommen wir gleich noch zu. Und beim mentalen Körper, wenn die Identifikation hauptsächlich über das Mentale geschieht, dann haben wir Themen wie Angst, ja, Kenntnisse sind da ganz wichtig, Wissen, dass wir uns über Wissen absichern und dann wiederum der Zweifel, das ständige Überprüfen im Geist, ist das die richtige Sichtweise oder die falsche, oder auch bei Entscheidungen ist das oft so, ich muss darüber nachdenken.
Eigentlich alles die Suche nach Sicherheit. Der Versuch, über Wissen, über Kenntnisse, lieber nochmal drüber nachdenken, aus einem sicheren Abstand betrachten, um Sicherheit zu schaffen. Wenn ich dieser kleine Körper zu sein scheine, auf einmal diese ganze große leere Weite unüberschaubar und furchterregend wird.
Und auf der anderen Seite auch ein Versuch, Intelligenz zu kopieren. Ja, ihr kennt das vermutlich alle, dass wenn ihr ein richtig hartnäckiges Problem habt und manchmal dann es einfach loslassen könnt und erstmal euch gar nicht damit beschäftigt und in einen ganz anderen entspannten Bewusstseinszustand geht, loslassen sozusagen von Lösungen kreieren wollen, auf einmal taucht eine Lösung auf.
Ne? Viel brillanter, als wir uns hätten ausdenken können.
Das ist die Intelligenz der Stille, des stillen Gewahrseins. Der mentale Körper versucht das manchmal zu kopieren. Ja? Und er kann auch eine ganze Menge. Ich meine, der mentale Körper ist auch wunderbar. Wir können komplex denken und ganze wissenschaftliche Erkenntnis beruht darauf, dass der Mensch das entwickelt hat. Aber es ist halt eben auch begrenzt. Ja? Und ja, das sind diese Themen, diese drei verschiedenen Fixierungen. Und schon jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Nummern im Enneagramm. Wie gesagt, es ist ein Neuneck mit neun Punkten. Und die neun oben wäre halt die körperliche Fixierung, der zentrale Punkt davon. Die drei wäre die emotionale Fixierung und die sechs der mentale Fixierung.
Das nennen wir das zentrale Dreieck. Ja? Wenn ihr euch erinnert an das Symbol, dann ist da drinnen ein Dreieck eigentlich.
Sehe ich ja gleich nochmal. Ja.
Genau. Genau. Und die Nummern, die werden eigentlich so entlang der Kreisbahn einfach rumnummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? Wir beginnen jetzt einfach erstmal mit dieser Spitze des inneren Dreiecks. Mit der 9 und dann der 3 und der 6.
Und?
Ja.
Und jetzt kommt noch, und damit wollen wir uns jetzt sozusagen auch erfahrungsmäßig ein bisschen beschäftigen, in einer kleinen Übung, nonverbale Übung. Ja. Die körperliche, da gibt es sozusagen Tendenzen der Bewegung. Ja, und das ist auf einer bestimmten Ebene, auf der Überlebensebene unseres Körpers sogar sehr sinnvolle, archaische Bewegung. Ja. Die körperliche Fixierung neigt zu einer Gegenbewegung. Man könnte es auch sagen, es ist wie, wenn unser Körper angegriffen wird und sich und stark ist und kämpfen will, dann kann er gegen einen Gegner sozusagen wütend werden und kämpfen. Ja? Das wäre eine Gegenbewegung. Der mentale Körper, der neigt eher zu einer Wegbewegung. Der kann irgendwie eher flüchten sozusagen. Und gerade in der menschlichen Psyche auch flüchten in den Geist. Wie sich überlegen, was ist, wenn es gefährlich wird sozusagen, wie ständig drüber nachdenken, was kann ich tun, was kann ich machen sozusagen, oder eben tatsächlich irgendwie sich eben wegbewegen. Und die emotionale Fixierung ist eher eine Hinbewegung. Das könnte man sagen, ist eher so vielleicht so ab Säugetier-Evolution, dass wir so verletzlich sind und dass wir auch Geborgenheit ganz viel brauchen als Schutz, als sehr verletzliches Wesen. Und die sozialen Beziehungen, ja, ups, das ist irgendwie
Computer. Schon wieder Update.
Ja, da geht's eher um so eine Hinbewegung im Sinne von freundlich in Kooperation gehen. Und das sind auf der einen Seite ganz sinnvolle Bewegungen für unser Leben als ein persönliches Individuum. Aber wenn die unbewusst laufen, das tun sie bei vielen von uns, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann können die eben sozusagen diese automatischen Trancen, Geschichten und einfach diese Bewegung, dieses Wegbewegen von der Stille eigentlich weiter sozusagen.
Von uns selbst scheinbar manchmal sogar. Ja?
Und deshalb ist es ganz sehr, sehr hilfreich, nach unserer Erfahrung, sich dieser Bewegung bewusst zu werden. Das heißt nicht, dass sie nicht passieren, aber wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir uns auch bewusst werden, dass wir die Möglichkeit haben, reglos zu sein, reglos zu bleiben, auch wenn diese Bewegungen erstmal auftauchen. Und das bedeutet auch, das kommen wir heute Nachmittag noch ein bisschen intensiver zu, den Gefühlen, die da jeweils auftauchen, in dem Fall die Wut, Traurigkeit und Verzweiflung unten rechts und Angst, auch unmittelbar zu begegnen, ohne in die Abwehrmechanismen gehen zu müssen. Das ist nicht ganz ohne, das ist eine Art von, oft Leute kommen da wirklich auch an ihre Grenzen sozusagen, in dem Sinne, dass es eine Herausforderung ist, Wut richtig einfach vollkommen zu spüren, ohne was damit zu machen, oder Angst. Oder Traurigkeit, Verletzlichkeit. Ja. Aber das ist ein enormes befreiendes Potenzial, das hat dann so ein bisschen was Alchemistisches. Ja, dass wenn wir in diesem Feuer der direkten Erfahrung bleiben, dass diese Emotionen auch verbrennen können und dann diese Bewegungen entweder noch nützlich sind, überbleiben, als nützliche Bewegungen in unserem alltäglichen Leben, oder aber einfach als überflüssig erkannt werden und die Möglichkeit des Ruhens in der Stille wieder spürbar wird. Dafür würden wir euch eine kleine Partnerübung anbieten.
Ja. Und wenn ihr mögt, können wir damit mal so ins Ausprobieren gehen, die Erfahrung. Ja?
Brauchen wir mehr Licht dafür? Oder?
Ja, vielleicht.
Kann, muss nicht.
Muss nicht. Mach den hier aus.
Mag jemand vielleicht kurz gucken, ob da noch jemand draußen ist, wer noch reinkommen möchte? Danke. Weggegangen? Okay, danke.
Also, ihr müsst nicht mitmachen in der Übung, aber es ist eine spannende Sache. Padma leitet das an. Ihr sitzt euch einfach sucht euch einen Partner, wenn ihr mitmachen möchtet, sitzt euch gegenüber und dann leitet Padma einfach so ein bisschen was an, wie ihr innerlich vielleicht
wie ihr euch in diese Bewegung reinsteigern könntet, sozusagen.
Und ihr müsst dabei nicht mal sprechen, das ist eine nonverbale.
Ja. Und es müssen keine großen, ausladenden Bewegungen jetzt sein, ihr werdet euch nicht wirklich kloppen. Aber einfach so, dass ihr euch so ein bisschen hineinversetzt. Wow! Ich würde darum bitten, eigentlich, sagen wir es so, dass ihr nicht wirklich total aus dem Raum laufen müsst. Und, aber ihr haltet einfach, wenn ihr mögt, wenn ihr mitmachen mögt, locker Blickkontakt und dann leite ich euch da so durch, dass ich euch sozusagen einfach anleite, euch da hineinzusteigern, wenn ihr möchtet.
Hier ist noch jemand, was du
mitmachen
willst oder eher nicht. Dann gibt es noch eine Person.
Kannst du auch mitmachen, wie was hier? Geht das für dich oder
nicht? Okay. Dann. Okay, dann kannst du es vielleicht so innerlich, kannst du es glaube ich auch für dich so ein bisschen.
Vielleicht kann Thorsten das so ein bisschen von hier aus andeuten, wenn du mitmachen magst. Okay. Okay, dann. Entscheidet doch erstmal, wer zuerst A spielt und wer zuerst B spielt. Beziehungsweise wer A und B übernimmt und dann tauschen wir nachher die Rollen auch. Ja? Und zwar werde ich dann jetzt gleich A Anregungen geben, dich da hineinzusteigern in diese drei Bewegungen nacheinander. Ja? Und ich werde so quasi versuchen, die Stimme in deinem Kopf zu ersetzen, die dir das sagen würde, was du dir erzählen müsstest, um dich in diese Bewegung zu versetzen. Ja? Du kannst die natürlich beliebig ergänzen, was auch immer es für dich braucht, um dich da hinein zu manövrieren. Und Partner B, deine Aufgabe ist jetzt erstmal einfach wahrzunehmen, was in dir passiert, wenn sich dir gegenüber jemand so bewegt. Ja, wenn sich jemand ängstlich entzieht, oder wütend gegen dich angeht oder ein freundliches Kooperationsangebot macht. Ja, wie auch immer sich das dann darstellt, was dann in dir passiert, will sich vielleicht auch in der entsprechenden Bewegung ausdrücken. Ja, kann sein, dass du darauf wie quasi automatisch auch entweder in eine Hinbewegung gehst oder dagegen an oder dich entziehst. Ja, mal gucken, was da passiert an Dynamik zwischen euch. Okay, da führe ich euch jetzt mal so Schritt für Schritt durch. Dann, genau, haltet ihr einfach entspannt Blickkontakt, soweit das für euch gut möglich ist. Und dann kann Partner A anfangen, so ein bisschen paranoid zu werden. Im Sinne von, da guckt dir jemand so direkt in die Augen, wer weiß, was die Person da sehen kann. Wer weiß, das ist hier so ein spiritueller Kongress, vielleicht kann da jemand sogar Gedanken lesen. Also versuchst du dich selbst auf der gedanklichen Ebene lieber zu entziehen, fast als ob du dich wie innerlich verstecken könntest, um diesem zu direkten Kontakt zu entgehen. Das ist so ein bisschen unheimlich, wenn dir jemand so direkt in die Augen schaut und du überlegst dir das lieber nochmal, ob du dich hier wirklich so einlassen willst. Genau, und Partner B, du kannst merken, was für eine Bewegung du dann machst, wie sich das für dich anfühlt. Und ihr merkt beide, wie das ist, so zusammen hier zu sein. Und jetzt, wenn Partner A sich zurückgezogen hat, soweit du kannst, kannst du anfangen, wütend zu werden. Was das für eine Frechheit ist, dich so anzustarren. Das brauchst du dir jetzt mal nicht länger gefallen zu lassen. Genau, vielleicht gibt es sogar eine körperliche Haltung, die damit einhergeht, dass du wie energetisch dein Gegenüber zurechtweist und aus deinen Grenzen rausschubst und dir das nicht gefallen lässt. Genau, vielleicht gibt es sogar innerlich wie, was du sagen würdest, wie, ey, pass auf, ja? Vielleicht hast du sogar eine Bezeichnung für jemanden, der über deine Grenzen latscht und wo du sagst so, hier, keinen Schritt weiter, ja? Das lässt du dir nicht gefallen, okay? Und Partner B merkt, was passiert, wenn jemand so gegen dich anschubst und wie du darauf reagierst, mit welcher Bewegung du dann antworten würdest. Und wie ist das so zusammen hier zu sein? Und jetzt kann Partner A anfangen, vielleicht sogar was Attraktives zu entdecken im Gegenüber. Vielleicht könntet ihr freundlich werden miteinander. Und guck mal, ob du nicht was Nettes sehen kannst und wie du dich nett zeigen könntest. So dass ihr kooperieren könntet. Vielleicht könntet ihr euch ja irgendwie anfreunden und einander unterstützen. Und so kannst du so ein freundliches Angebot machen, eine nette Hinbewegung innerlich, offen, freundlich und Partner B. Du kannst merken, wie du darauf reagierst und wie sich das anfühlt. Und jetzt dürft ihr euch beide mal von all dem entspannen und einfach so Blickkontakt haben. Und einfach mal schauen, was ist wirklich hier, wenn gerade überhaupt nichts getan wird. Wenn du nicht mal irgendwas zu denken brauchst oder selbst wenn Gedanken durchziehen, brauchst du dem nicht zu folgen. Wie ist das, einfach so zu sehen und dich einfach so sehen zu lassen? Was, wenn da überhaupt gerade nichts gebraucht wird, nichts hergestellt zu werden braucht, nichts vermieden werden muss, nichts verteidigt oder durchgesetzt? Du kannst einfach so hier sein. Was, wenn du gerade mal schon einfach so in sich erfülltes, leeres, stilles, friedliches Gewahrsein sein könntest? Und ihr könnt einander einfach mal so sehen für den Moment. Als ob sich alles wieder hinein entspannen darf gerade. Und jetzt darf Partner B einfach so hier bleiben. Und Partner A, du kannst dich nochmal reinsteigern, gerade in die Bewegung, die du gerade am dollsten kannst. Ob du dich paranoid entziehst oder wütend dagegen angehst oder freundlich drauf zu. Aber Partner B, du weißt, dass das nichts mit dir zu tun hat. Du brauchst darauf in keiner Weise zu reagieren. Und Partner A, gib nochmal alles, steigere dich nochmal da rein. Und Partner B bleibt einfach in sich ruhen. Und jetzt dürft ihr euch wieder beide davon entspannen. Und nochmal einen Moment genießen, einfach so hier in friedlichem, offenem Kontakt zu sein. Und dann machen wir, wenn ihr mögt, das Ganze nochmal umgekehrt. Dass jetzt Partner B nochmal anfangen kann, dir zu überlegen, ob du dich hier einlassen willst. Ihr haltet weiter einfach den Blickkontakt, aber jetzt ist Partner B dran. Und was auch immer du dir denken müsstest, um dich in Angst und Schrecken zu versetzen, wie: Ich weiß nicht, ob das hier sicher ist. Diese Person guckt mir so in die Augen. Wer weiß, was die da sieht und was die vielleicht sogar machen kann. Vielleicht kann die dich sogar irgendwie beeinflussen. Also ziehst du dich lieber so weit du kannst zurück, als ob du dich wie vielleicht sogar in innere Welten entziehen könntest. Und dir lieber erstmal deine Gedanken drüber machst. Und Partner 1, kannst du merken, wie das ist, wenn sich jemand so bewegt dir gegenüber? Und wie du darauf reagierst? Vielleicht setzt bei dir auch eine Bewegung ein. Und wenn Partner B sich jetzt ganz zurückgezogen hat, soweit du kannst, kannst du anfangen, wütend zu werden. Was für eine Frechheit das ist, dir so penetrant in die Augen zu starren. Und das lässt du dir jetzt nicht mehr gefallen. Und wie auch immer du dich aufrichten würdest, innerlich groß und stark werden und diese Person aus deinem Raum schubsen. Genau, und jetzt kann Partner A merken, wie das ist, wenn jemand dir gegenüber in so eine wütende Gegenbewegung geht, was in dir passiert und mit welcher Bewegung du darauf reagieren würdest. Und jetzt kann Partner B anfangen, was Nettes zu erkennen im Gegenüber und auch nett zu werden und in eine freundliche Hinbewegung überzugehen. Wie wäre das, ein Kooperationsangebot zu machen? Und jetzt kann Partner A merken, wie das ist, was in dir passiert, wenn sich jemand so zu dir hinbewegt, was deine Bewegung ist. Und jetzt könnt ihr euch wieder für den Moment beide von all dem entspannen. Als ob du wie in dich zurücksinken könntest, wo sich gerade nichts zu rühren braucht. Und wie ist es einfach von hier aus? Zu sehen, was wirklich hier ist. Wenn ihr mögt, könnt ihr sogar noch entspannten Blickkontakt halten. Was, wenn daran gerade nichts gemacht zu werden braucht? Einfach nur sehen, was wirklich hier ist. wer oder was da ist, innen wie außen. Und das für einen Moment zu genießen, einfach so hier zu sein miteinander. Und dann kann sich jetzt Partner A erlauben, einfach hier zu bleiben, in dir selbst ruhend. Und Partner B kann sich nochmal voll reinsteigern in die Bewegung, welche auch immer für dich gerade am stärksten geht. Ob du dich paranoid erziehst oder wütend dagegen angehst oder eine emotionale Hinbewegung machst. Aber Partner A weiß, dass das nichts mit dir zu tun hat. Du kannst einfach so hier bleiben mit einem offenen Herz, mit einem stillen Geist, auf eine Weise reglos. Und merkt beide, wie diese Dynamik so ist, so miteinander hier zu sein. Und wie es ist, wenn das jetzt alles wieder zur Ruhe kommen darf. Als ob du wieder wie in natürliches Sein zurück entspannen kannst. Einfach hier sein. Wahrnehmen, wer oder was wirklich hier ist. Ganz von selber, wenn nichts getan wird. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch einen Moment Zeit nehmen, euch auszutauschen und dann vielleicht nochmal kurz zurückkommen zu unserem Kreis. Gesagt oder gefragt werden muss. Sonst vielleicht.
Also eine Andeutung, was das Enneagramm dann sozusagen noch weiter sein kann. Wir haben jetzt eben die mit den Bewegungen, habt ihr ja eben selbst experimentiert. Ja, und,
das wäre so die Grundlage des Ganzen. Ja, dass Erscheinung in Bewegung erscheint. Ja, selbst Licht und Schall ist das Bewegung, könnten wir sagen. Alle Trance besteht aus Bewegung.
Und hier nochmal die Grundthemen sozusagen der jeweiligen körperlichen, mentalen oder emotionalen Fixierung. Ja. Und dann das Enneagramm ist dann eigentlich relativ einfach, aber natürlich ist es dann wiederum sehr viel differenzierter. Man kann da sehr lange eintauchen sozusagen. Aber jetzt seht ihr das Symbol sozusagen des Enneagramms und in der Mitte erkennt ihr das Dreieck, das zentrale Dreieck vielleicht jetzt. Ne? Das ist etwas eingefärbt dort. Ja. Und wir hatten halt die, jetzt kommen die Nummern dazu, ja. Das oben wären halt die körperlichen Fixierungen und die neuen hatten wir ja schon eingeblendet. Und es gibt eigentlich immer nur drei Mechanismen dieser Fixierung im körperlichen. Das eine ist, das Verdrängen, jetzt sprechen wir mal über die Wut, über das zentrale Gefühl, dass Wut total verdrängt wird, dass es praktisch wie fast ausgeblendet wird in der eigenen Persönlichkeit.
Das sind die, die keine Wut zur Verfügung haben.
Die sind meistens die sehr harmoniebedürftigen, etwas schläfrig wirkenden, weich wirkenden Leute. So, ja. Das ist ein ganz gut. Ja. Und das sind so ein bisschen Klischees, die wir jetzt mit Absicht als Klischees auch mal. Der Vermittler wäre auch das Klischee von der Neuen. Und dann gibt es jeweils unterschiedliche Arten. Einmal kann die Wut, diese Energie extrovertiert ausgelebt werden. Ja. Das wären eher so die Leute, die einfach relativ schnell gewalttätig werden können, so meistens eine sehr laute Stimme haben, so die Chef- und die Boss-Typen, so bam, ja. Da kommt die Energie ganz schnell und ganz leicht raus. Ja. Und die Eins wäre die introvertierte Version. Das ist eher so, dass die Wut nach innen gelenkt wird. So.
Sie versuchen, sie da festzuhalten und glauben, sie könnten das auf Sekunden zu den Mundwinkeln wieder raus.
Das sind so oft die moralischen Prediger, Priester, Lehrer, die streng sind, aber das nicht richtig nach außen kotzen, aber sozusagen da die Energie sozusagen mehr nach innen richten. Wirklich nur ganz kurz. Das Enneagramm, das ist echt so spannend. Das beschreibt wirklich dann die Abwehrmechanismen ganz genau, die Idealisierung, die Leidenschaften und auch die Tugenden, wie man da sozusagen rauskommt aus der automatischen. Aber das.
Genau, jetzt erstmal nur so ein Mini-Überblick. Es gibt immer dieses zentrale Dreieck, diese Grundbewegung und dann eine nach außen verlagerte und eine nach innen gerichtete Version.
Kommen wir zu den mentalen Fixierungen, links in dem Bereich auch wieder 3, die zentrale Punkt ist die 6. Ja, und die 6 ist auch wieder, da wird die Angst total verdrängt. Ja, ich habe eigentlich gar keine Angst, ich muss mal dauernd drüber nachdenken. Oder?
Es ist nur vernünftig, in Sicherheit sein zu wollen, oder?
Oder auch so Abenteuer, können das manchmal auch sein, Bergkletterer, Fallschirmspringer, die einfach kontraphobisch sozusagen gar keine Angst haben und einfach das Ding machen, sozusagen.
Oder gerade das aufsuchen, was eigentlich furchterregend ist, weil es sich dann anfühlt, wie ich bin stärker als die Angst.
Und auch hier gibt es wieder eine introvertierte Version, ja, das ist ja die 5, ganz unten, die fällt praktisch wie, die geht sozusagen, zieht sich irgendwie ganz in den Kopf zurück. Das ist mehr so der Philosoph, der irgendwie Angst vor der Welt hat, aber dann seine Konzepte macht und so innen nach hinten und oben so in den Kopf und seine Bücher eintauchen kann und ganz viel Wissen oft und irgendwie so ein bisschen wie sich nicht richtig an der Welt teilnehmen will, sondern sich in seine eigenen Welten zurückzieht. So. Auch spannende Fixierung. Und die 7, die extrovertiert das eher, das ist so der pfeifende Mensch im Wald. So, oh, mir geht's gut. Wo ist das nächste Projekt? Wo kann ich noch Ferien machen, sozusagen? Ja, da wird die Angst irgendwie eher überspielt, sozusagen. Ja, und auch die emotionale Verletzlichkeit. Ja. Und dann haben wir noch die rechts unten dann die Image oder auch die emotionalen Fixierungen. Die 3 verdrängt jede Art von Verzweiflung oder Traurigkeit oder Unzulänglichkeit. Das sind so die Erfolgstypen, die Manager, die einfach Karriere machen und die Anerkennung darüber bekommen wollen, aber sich da nicht bewusst sind, sondern sind sehr angetrieben, sehr ehrgeizig sozusagen. Ja. Vermeiden Versagen und sind immer immer aktiv sozusagen. Ja. Und da gibt es eben auch wieder eine extrovertierte Version noch, die das ist so die typische Helferrolle, die Übermutter, die total in den Kontakt geht, in diese Hinbewegung und sagt, was kann ich denn auch für dich tun? Hier noch ein Keks oder ich habe gute Ratschläge für dich, wenn du irgendwie, ja, so in der Richtung. Ganz kurz, Klischees, aber
ihr bekommt einen Geschmack davon, oder? Vom Keks.
Und die introversierte Version, die ist eher so die Drama-Queen. Die nimmt diesen Schmerz und geht nach innen und es ist alles so schrecklich. Oh. Niemand leidet so wie die 4, weil es irgendwie fühlt sich so abgetrennt, der sterbende Schwan. So. Willst du dazu noch was sagen?
Ich glaube nicht. Okay.
Das ist auch in dem Sinne eine Hinbewegung, als dass sie dadurch Aufmerksamkeit bekommt, ja, über das Drama sozusagen, ja, und über die Schwere des Leidens. Ja, die Zeit. 11.30 Uhr. Ja. Also das wäre so ein bisschen
damit haben wir
erster Geschmack davon.
Das Enneagramm rund. und euch hoffentlich eine Erfahrung dieser Grundbewegung und vor allem der Möglichkeit des daraus Aussteigens vermittelt. Ja, dass es möglich ist, zu entdecken, was schon hier ist, wenn diese ganze Abwehr nicht zu laufen braucht.
Und am Nachmittag, wenn ihr noch kommen wollt und ein bisschen neugierig sein wollt, wie das ist, sozusagen das emotionale Erleben auch wirklich direkt zu erleben, ohne die Geschichte darum, sondern das Potenzial auch wirklich einfach zu erfüllen, was wir fühlen, auch das Unangenehme, und das Transzendente auch daran zu entdecken. Das wäre so ein bisschen für den Nachmittag der Anschluss. Und man kann dann, ihr seid ja jetzt alle hier, dann wir würden uns freuen, wenn noch wieder ein paar kommen mögen, vielleicht kommen ein paar neue noch dazu. Und ansonsten hat man gerade in Allensbach ein 6 Tage Enneagramm-Seminar gegeben. In Hamburg wird sicherlich auch irgendwann wieder was stattfinden. Oder Brixen, Subtypen gibt es noch sozusagen.
Enneagramm.
Das wird ja auch so gleich. Das ist auch eine E-Mail-Liste, falls ihr mal informiert werden wollt über Veranstaltungen.
Ich habe eine Frage. Könnt ihr ein bestimmtes Enneagramm aufbringen?
Ja, das von zusammen. Von
nee. Noch nicht, nee. Aber
Eli Jackson, wer unser Lehrer.
Haben wir die eigentlich auf der Website auch? Da müsste der Artikel auch sein mit den Buchempfehlungen hinten dran. Ne? Aber das Einfachste, so als Grundüberblick würde ich sagen, ist Eli Jackson, wer das spirituelle Enneagramm. Wenn du es tiefenpsychologisch liebst, würde ich dir Sandra Maitri empfehlen. Die Sandra Maitri, 9 Porträts der Seele, ist ein sehr schöner Einstieg. Und dann gibt es noch eine Folge für noch feinere Details. Die beschreibt das sehr liebevoll und einfühlsam, finde ich alles. Und für diejenigen, die es philosophisch mögen und besonders Interesse haben an den feineren Schichten des essentiellen Enneagramms, so dessen, was als erlöstes Potenzial durchscheint, finde ich Almaz immer wieder besonders empfehlenswert. Vom Diamond Approach, Ali Hamid Almaz. Heilige Ideen, wie heißt denn das? 9 Facetten der Einheit.
9 Facetten der Einheit.
Glaube ich, ja. Facetten der Einheit, genau. Facetten der Einheit heißt das einfach, glaube ich. Ja. Irgendwo findest du auch einen Enneagramm-Artikel auf unserer Website, wo ich das unten, die genauen Buchempfehlungen habe.
Danke.
Okay, ja, danke für eure Aufmerksamkeit.